Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Die Odyssee der Quietscheentchen, was uns Planschtiere aus Plastik über den Klimawandel verraten, davon erzählt jetzt Lutz Reit.
Ein schwerer Wintersturm fegt über den Nordpazifik unweit der globalen Datumsgrenze. Vor wenigen Tagen hat das Containerschiff den Hafen von Hongkong verlassen. Nun ist es auf dem Weg nach Tacoma, einer Hafenstadt an der Westküste der USA. Fast die Hälfte der Wegstrecke ist an diesem 10. Januar 1992 geschafft. Doch nun hat der Kapitän Mühe, das Schiff in der brodelnden See auf Kurs zu halten. Riesige Brecher donnern aufs Deck. Das Schiff neigt sich bedrohlich zur Seite. Plötzlich reißen einige der Container aus ihren Verankerungen. 12 schießen wie Torpedos über Bord in die schäumenden Wogen des Nordpazifiks. Ein Container öffnet sich beim Aufprall aufs Wasser und eine schrillbunte Masse quillt aus ihm heraus. Knallgelbe Badeenten und rote Biber, blaue Schildkröten und grüne Frösche. Statt im Planschbecken landen 28.800 Plastiktiere im Pazifik, wo die Meeresströmungen zweier großer Wirbelsysteme dominieren, schildert Martin Wisbeck vom Geomar in Kiel.
Das sind der Subtropen- und der Subpolarwirbel. Und was diese Enten gemacht haben, die haben sozusagen am Anfang, sind die an der Obergrenze ziemlich genau Richtung Osten gewandert und haben dort dann die Küste von Nordamerika erreicht, also in der Höhe von Seattle, und gehen dann mit dem anderen Wirbelsystem, das ist der Subpolarwirbel, nennen wir den dann, geht er dann nach Norden am Kanada vorbei Richtung Alaska. Also erst Teil des Subtropenwirbels von Japan zur Westküste von den USA. Und dann biegt die Strömung sozusagen nach Norden ab, an der nordamerikanischen Küste, Vancouver Island zu Alaska, und geht dann dort auch weiter nach Norden, partiell sogar auch in den Arktischen Ozean rein.
Die Odyssee der Badetiere hat für den Ozeanographen einen ganz eigenen Reiz. Zwar bringt sie keinen Erkenntnisgewinn, weil diese Stromsysteme seit langem bekannt sind, doch die Reiseroute der Plastikfiguren erinnert Martin Wisbeck an die Anfänge der Meeresforschung, die sich zum Beispiel auf Flaschenpostsendungen stützte. Und jetzt? Fast 29.000 Badetiere auf einmal.
Das ist für uns ganz interessant, dass man mal so eine Punktmessung hat, sozusagen, wie verteilen sich eine große Menge von eingebrachten Partikeln, in dem Fall Plastikenten, mit der Zeit, mit der Strömung. Das ist auch öffentlichkeitswirksam, denn wenn man am Strand so eine gelbe Plastikente findet, dann ist das irgendwie interessanter, als wenn man irgendein anderes Teil von einem Schiff findet, wo man gar nicht weiß, wo das hergekommen sein könnte.
Und wo es hingetrieben wird. Zum einen sind die Badetiere aus dem zerborstenen Container nichts anderes als Plastikmüll, der zur Verseuchung der Weltmeere beiträgt. Zum anderen taugt die bunte Armada als Sinnbild für ein anderes globales Problem, den Klimawandel. Denn auf ihrer langen Reise passieren die Planschtiere viele Hotspots der aktuellen Klimaforschung.
Zunächst fahren sie einige Jahre Karussell. Die NOAA, die Wetter- und Ozeanographiebehörde der USA, hat errechnet, dass Plastikmüll bis zu 16 Jahre lang im Nordpazifik kreisen kann. Wobei etliche Badeenten sogar auf Weltmeerreise gehen werden.
Dort wird in erster Linie ein Wassermolekül oder eben so eine Plastikente, die im Pazifik ausgesetzt wird, zu 90% im Pazifischen Ozean verbleiben. Aber wir haben ja nur einen globalen Ozean und es gibt durchaus Strömungen, die auch die Ozeanbecken miteinander verbinden. Über lange Zeit gesehen wird jedes Wassermolekül auch mal irgendwo auf der Welt hinkommen können. Und so kann es eben auch passieren, dass Partikel aus dem Nordpazifik, in dem Fall ist die schnellste Route dann über die Arktis, auch in den Nordatlantik kommen. Denn die Ozeanströmungen tauschen das Wasser eben weltweit aus. Also alle Regionen sind am Ende mit allen verbunden, aber natürlich manche mehr und andere viel, viel unwahrscheinlicher.
Alles ist mit allem verbunden. Unser Planet kennt keine Grenzen, weder im Ozean noch in der Atmosphäre. Wasser und Wind können auf verschlungenen Pfaden die ganze Hemisphäre umkreisen, sagt der Physiker und Ozeanograf Stefan Rahmstorf vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung.
Das Klimasystem, sowohl Atmosphäre als auch Ozean, ist ja ein hochdynamisches System, wo es auch Fernwirkungen gibt, also Wechselwirkungen über sehr große Distanzen, zum Beispiel durch Wellenprozesse innerhalb der Atmosphäre, die um eine ganze Halbkugel herumgehen können, oder durch die schnell fließenden Windströmungen wie den Jetstream. Es gibt ja mehrere Jetstreams, die in größerer Höhe eine ganze Hemisphäre umkreisen und in Nord-Süd-Richtung durch Veränderungen der Ozeanzirkulation, wo die Wärmetransporte eben von der Südhalbkugel bis in die Nordhalbkugel reichen im Atlantik.
Es ist ein milder Herbsttag an Thanksgiving 1992 am felsigen Strand von Chichagof Island, einer Insel im Südosten Alaskas. Besucher nutzen den Feiertag für einen beliebten Freizeitspaß: Beachcombing. Sie durchkämmen das angeschwemmte Treibgut. Schnell stoßen sie auf ein schrill buntes Ensemble dutzender Plastiktiere inmitten eines Gewirrs aus Algen, Treibholz und gammeligen Fischernetzen. Die Farben der gelben Enten und roten Biber sind zwar verblasst, aber die grünen Frösche und blauen Schildkröten leuchten in der matten Herbstsonne.
Der amerikanische Autor Donovan Hone greift die Geschichte der havarierten Badetiere auf. Seine Recherchen münden in dem Buch Moby Duck. Es stellt sich heraus, dass hunderte Plastiktiere an den Stränden Alaskas angespült wurden. Mehr als 3000 Kilometer haben sie zurückgelegt. Gut 10 Monate nach der Havarie kam es zu dem ersten gut dokumentierten Landfall.
Wir Forscher hätten das bestimmt erwartet. Das Problem bei uns ist immer so ein bisschen, man weiß nicht so genau, treibt die Gummiente mehr mit der Strömung oder mit dem Wind. Aber dass sie nach Westen geht, ist klar, weil sowohl Strömung als auch Winde würden sie nach Westen bewegen. Dass es ein Jahr dauert, ist auch nicht so unerwartet. Und dass sie irgendwann am Strand landen, kann man erwarten. Die Tatsache, dass sie da aufgetaucht sind, dass Leute sie gefunden haben. Und wenn man am Strand selber geht und eine findet, denkt man, naja, hat jemand verloren. Wenn man 20 findet, dann denkt man, Mensch, hier ist was Besonderes passiert. Und das hat, glaube ich, das Interesse der Öffentlichkeit schon geweckt.
Die gelben Badeenten tragen den Herstellervermerk First Years Inc. auf der Unterseite. Der hilft, sie zu identifizieren. Jeder weitere Landfall wird nun akribisch verfolgt. Ozeanographen entwickeln ein Strömungsmodell und entwerfen Prognosen über den weiteren Weg der Planschtiere. Irgendwann müssten einige sogar an der Ostküste Nordamerikas auftauchen. Unter anderem in Massachusetts, wo der Hersteller seinen Sitz hat. $100 für jeden Pfund lobt die Firma als Belohnung aus. Ein Werbegag, der den Medienrummel befeuert. Doch der weite Weg zurück an die Ostküste soll noch beschwerlich werden.
Jahrelang fahren sie im Pazifik Karussell, die Planschtiere aus Plastik. Der Salzfraß des Meerwassers kann ihnen nur wenig anhaben. Die gelben Enten und roten Biber heben und senken sich zwar ausgebleicht im Ozean, aber viele der knallgrünen Frösche und tiefblauen Schildkröten leuchten, dank stabiler Farbpigmente, weiterhin gut sichtbar aus den Wellen empor. Die schneebedeckten 5000er an der Südküste Alaskas kommen immer wieder in Sichtweite. Ganz allmählich nähert sich die bunte Truppe dem schwierigsten Teil ihrer Reise, dem Weg durch die Arktis. Etliche der knapp 29.000 Plastiktiere stoßen durch eine 85 Kilometer breite Öffnung zwischen Alaska und Sibirien, die Beringstraße. Sie passieren die Meerenge und erreichen das arktische Meer. Innerhalb weniger Minuten schlägt das Wetter um. Schneebeladene Böen peitschen übers Wasser, der Sturm treibt mächtige Eisfelder zusammen. Es dauert nicht lange und die Plastiktiere sind gefangen im Packeis der Arktis. Aber auch das ist nicht das Ende ihrer Reise, sagt der Kieler Ozeanograf Martin Wisbeck.
Das Packeis ist ja so ähnlich wie auch die Quietschenenten, wird auch angetrieben vom Wind. Man kann sich immer so vorstellen, das sieht alles sehr stabil aus, wenn man das so mal vom Flugzeug sieht. Aber es gibt ganz viele Risse und Lücken da drin. Das Eis bewegt sich.
Die Wege des Eises sind gut bekannt. Der Geophysiker Christian Haas vom Alfred-Wegener-Institut am Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven.
Grundsätzlich ist es so, dass der Meeresspiegel des Nordpazifiks höher liegt als der Meeresspiegel des Nordatlantiks, was an dem größeren Süßwassergehalt des pazifischen Wassers liegt. Das führt dazu, dass das Wasser im arktischen Ozean grundsätzlich vom Pazifik zum Atlantik fließt. Wenn man sich jetzt also in der Beringstraße in ein Wassermolekül verwandeln würde und mit den Strömungen mittreiben würde, dann würde man irgendwann im Nordatlantik ankommen.
Christian Haas war in den vergangenen Jahrzehnten wiederholt in der Arktis unterwegs. Unter anderem an Bord der Polarstern, dem Paradeschiff der deutschen Meeresforschung. Vor gut 30 Jahren, im September 1991, hatte sich der Eisbrecher erstmals durchs arktische Eis bis zum Nordpol vorgekämpft. Was damals ein mühsames Unterfangen war, ist heute weniger aufwendig. Grund? Der Klimawandel. Im arktischen Sommer ist die Luft meist diesig, die Sicht trübe und das Eis brüchig. Übersät ist es mit weitläufigen Pfützen voller Schmelzwasser. Inzwischen hat sich die arktische Eisfläche nahezu halbiert. Das Eis ist zudem dünner geworden.
Eisdickenmessungen gibt es erst, seit wir sie im Prinzip im Gebiet des Nordpols begonnen haben, auch mit der Fahrt 1991. Wir haben ja das besondere elektromagnetische Eisdickenverfahren entwickelt, das man von Flugzeugen aus auch einsetzen kann. Und da haben wir gesehen, dass die Eisdicke sich mehr als halbiert hat. In den 90er Jahren war sie noch mehr als 2,5 Meter dick, während sie jetzt im Sommer eigentlich immer unter einem Meter liegt in der Nähe des Nordpols.
Zuletzt war Christian Haas im Rahmen der Mosaik-Expedition in der Arktis unterwegs. Bei dieser Forschungsreise hat sich die Crew an Bord der Polarstern mehr als ein Jahr lang einfrieren lassen. Ziel war es, das Verschwinden des arktischen Eises besser zu verstehen. Warum passiert das dort so stark, nicht aber im Süden, in der Antarktis, wo sich das Meereis nur wenig verändert hat? Und wo auch die Eisdicke weitgehend gleich geblieben ist? Es gibt also viele offene Fragen. Fest steht, in den Regionen der Arktis verschwindet das Eis vor allem an den nördlichen Rändern von Europa und Asien.
Der Eisrückgang ist am stärksten im Gebiet von Spitzbergen und in der Barentssee und dann weiter nach Osten im Gebiet der sibirischen Arktis. Das Eis in der Arktis treibt ja grundsätzlich von Sibirien über den Nordpol Richtung Kanada und Grönland. Und deswegen befindet sich auf der sibirischen Seite das dünnste Eis, was somit auch schneller und leichter wegschmelzen kann. Und deswegen sind dort die Gebiete mit dem größten Eisschwund.
Diese Entwicklung beschleunigt den globalen Klimawandel. Denn im Strahlungshaushalt der Erde fungieren Arktis und Antarktis als Kältekammern der Erde.
Die Erde erhält ja ihre Energie von der Sonne, hauptsächlich in den Gebieten des Äquators, und verliert ihre Energie in den Polargebieten. Die Polargebiete wirken also wie so eine Art Kühlschrank für die Erde. Das liegt vor allem an der Eisbedeckung mit ihrer weißen Farbe, die die meiste Sonnenstrahlung zurückreflektiert, sodass sich die Gebiete um die Pole herum nicht so stark durch die Absorption von Sonnenstrahlung erwärmen können.
Je mehr weißes Eis verschwindet, desto mehr treffen die Sonnenstrahlen auf dunklere Flächen. Und die speichern die Energie in Form von Wärme. Eine verhängnisvolle Entwicklung.
Es gibt weniger Eis, deswegen gibt es mehr dunkle Flächen, sowohl an Land als auch auf dem Ozean. Dadurch wird mehr Sonnenstrahlung absorbiert, die dazu führt, dass mehr Eis schmilzt, sodass sich dieser Prozess immer weiter verstärkt. Wir sehen das tatsächlich schon darin, dass sich die Arktis heutzutage mehr als 2 bis 3 Mal so schnell erwärmt hat seit dem Beginn der Klimaaufzeichnungen wie die Erde im Allgemeinen. Dieser Effekt wird arktische Amplifikation genannt und beeinflusst das Klima der Arktis und damit auch das Klima der Welt ganz maßgeblich.
Etwa 6 Jahre lang ist die Armada der Gummitiere im Packeis der Arktis eingeschlossen, bewegt sich aber weiter fort. In einem Sommer kurz nach der Jahrtausendwende entlässt das Eis die ersten Plastikenten und Biber, Frösche und Schildkröten in den Nordatlantik. Ozeanograf Martin Wisbeck.
Das Eis in der Arktis wird getrieben vom Wind, geht auch im Wesentlichen so gegen den Uhrzeigersinn. Und es gibt Bewegungen, relativ langsame, von Alaska Richtung Grönland entlang der kanadischen Küste. Dort ist das Eis sehr dick, 5 Meter zum Teil. Was genau mit den Enten passiert ist, weiß man natürlich nicht. Wir können die ja nicht unterwegs verfolgen. Die werden eingefroren sein mit dem Eis und dann sich mit der großen Eismasse so ganz langsam Richtung Grönland bewegt haben. Einige von denen könnten auch im Sommer mehr in die zentrale Arktis reingetrieben sein. Und dann gibt es schnellere Wege über Nordpol raus Richtung Arktischer Ozean und dann Nordatlantik.
Inzwischen farblos, aber unverdrossen schippern die Planschtiere durch die milchig-graue See. Im Schattenturm hoher Eisberge und vorbei an treibenden Eisschollen. Vor der atemberaubenden Kulisse der eisbedeckten Gipfel Grönlands zieht die unsinkbare Armada weiter nach Süden. Mit brachialer Gewalt stürzen Eismassen ins Meer. Das Wasser brodelt und schäumt, wenn im kurzen arktischen Sommer große Eismassen abbrechen und Gletscher ins Meer vorstoßen. Das Schmelzwasser beschleunigt diesen Prozess.
Dieses Schmelzwasser kann durch Gletscherspalten zum Felsbett an der Unterseite des Gletschers gelangen. Und je mehr Schmelzwasser es dort gibt, umso schneller fließen die Gletscher, weil das Schmelzwasser wie so eine Art Gleitschicht, wie so eine Ölung des Felsbettes wirken. Und deswegen kann das Vorstoßen auch damit zu tun haben, dass einfach das Eis momentan schneller fließt, weil es wärmer ist und weil es mehr Schmelzwasser an seiner Basis gibt.
Der Eispanzer Grönlands schrumpft. Und das Schmelzwasser scheint eine gigantische Umwälzpumpe ins Stottern zu bringen, die eigentlich dafür sorgt, dass salzreiches, kaltes Meerwasser in die Tiefe absinkt. Stefan Rahmstorf spricht von der thermohalinen Zirkulation.
Die thermohaline Zirkulation kann durch Süßwassereintrag in den Absinkgebieten, zum Beispiel im Nordatlantik, abgeschwächt werden. Das Süßwasser kommt durch Schmelze von Meereis und Grönlandeis, durch zunehmende Niederschläge oder zunehmende Abflüsse von den Flüssen, die ins Meer gelangen.
Die Umwälzpumpe der thermohalinen Zirkulation sorgt dafür, dass warmes und salzreiches Wasser aus der Karibik bis weit in den Norden vorstößt. Dieser Nordatlantikstrom ist ein verlängerter Arm des Golfstroms und sorgt für das milde Klima in Europa. Auf den britischen Inseln wachsen Palmen und die norwegischen Häfen bleiben auch im Winter eisfrei. Ja, selbst das Meer zwischen Grönland und Island bekommt noch viel von der Wärme ab. Dort erfährt das warme Wasser einen Kälteschock und sinkt in die Tiefe. Wie beim Ausfluss einer Badewanne entsteht ein Sog, der immer mehr wärmeres Wasser des Nordatlantikstroms ansaugt. In der Tiefe fließt dafür das abgekühlte schwere Wasser wieder Richtung Süden. Der Kreislauf ist geschlossen. Die Frage ist, wie viel Kraft diese maritime Umwälzpumpe verliert, dadurch das Schmelzwasser vor den Küsten Grönlands den Kreislauf stört.
Das könnte bedeuten, dass eben diese andere Golfstromströmung, die Art von Strömung, wo Wasser absinkt in große Tiefen, nach Süden läuft, dann aufsteigt und als warme Strömung zurück sozusagen im Golfstrom wieder nach Norden fließt. Diese ist klimatisch sehr wichtig. Die bewegt viel Wärme, viel Energie, nimmt auch übrigens viel gelöstes Kohlendioxid auf. Und das Schmelzen des grönländischen Eispanzers hat eine direkte Einwirkung auf die Stärke dieser Strömung. Und von daher, natürlich sind die Enten daran vorbeigekommen. Die werden nicht bemerkt haben, ob weniger oder mehr Schmelzwasser dort ist. Aber in der Wissenschaft ist das für uns sehr, sehr wichtig. Das ist eine der Folgen des Klimawandels, die uns Sorgen macht.
Das Gedächtnis der Gezeiten gibt manchmal kleine Überraschungen preis. So auch am Gooch Beach bei Kennebunk, einem kleinen Seebadeort an der Atlantikküste von Maine, dem nordöstlichsten US-Bundesstaat. Es herrscht Ebbe an diesem schönen Sommertag im Juli 2003. Der Strand ist dutzende Meter breit und übersät mit dunkelgrünem Seetang, den die Flut zuvor angehäuft hat. Eine Anthropologin entdeckt, dass etwas weißlich-gelbes inmitten der Algen hervorlugt. Die Forscherin schaut es genauer an. Eine verblasste Plastikente, unten auf dem Bauch ein halb verwitterter Schriftzug. First Years Inc. Sie wirft die Ente achtlos zurück und geht weiter. Erst später erfährt sie von dem Projekt der Ozeanographen an der Westküste, die den Weg der verlorenen Plastiktiere über die Weltmeere nachzeichnen. Dort ist die Küstenlinie der Neuenglandstaaten als wahrscheinlicher Fundbereich markiert. Sie schreibt den Forschern über ihre Entdeckung. Doch ohne Ente keine Verifikation. Die Ozeanographen malen deshalb auf ihre Karte an der Küste von Maine ein dickes Fragezeichen. Möglicher Landfall, aber keine Gewissheit. Chance vertan.
Weiter geht die Reise der Planschtiere nach Süden, entlang der Ostküste der USA. Im Bereich von North Carolina erreichen sie einen markanten Punkt, Cape Hatteras. Hier erfassen Ausläufer des Golfstroms die Weltreisenden und treiben sie Richtung Europa. Die Tiere nehmen jetzt so richtig Fahrt auf.
An den Westseiten der Ozeane strömt das Wasser schneller, das hat mit der Erdrotation zu tun. Also im Kuroshio, im Golfstrom, dort hat man Strömungsgeschwindigkeiten von über 1 Meter pro Sekunde. Das ist schon eine ganze Menge, da schafft man 100 Kilometer am Tag. Allerdings werden die natürlich in diesen Starkstrombändern vielleicht ein paar Tage sein, mal eine Woche. Und dann werden sie rausgespuckt aus der starken Strömung in das Wirbelfeld. Dort geht es dann etwas langsamer voran. Aber so im Schnitt kann man da schon 10, 15, 20 Zentimeter pro Sekunde, also 20 Kilometer pro Tag erreichen.
Die Frage bleibt, wie lange behält der Golfstrom diese Wucht? Die Berichte häufen sich, dass die Fernwärmeversorgung schwächelt, dass womöglich bald weniger warmes Wasser aus der Karibik nach Europa kommt. Einige Indizien geben zu denken. Dazu zählt Stefan Rahmstorf eine große Kälteblase über dem Nordatlantik.
Der nördliche Atlantik, südlich von Grönland und Island, ist die einzige Weltgegend, die sich in den letzten 100 Jahren abgekühlt hat, während der ganze Rest des Globus sich erwärmt hat. Und das ist von den Klimamodellen auch so vorhergesagt worden, und zwar als Resultat der Abschwächung der thermohalinen Atlantikzirkulation, die genau in diese Region eben warmes Wasser bringt, was dort die Wärme an die Luft abgibt, dadurch schwerer wird und dann absinkt. Und wenn sich diese Zirkulation abschwächt, wird eben weniger Wärme in diese Region transportiert, mit der Folge, dass die sich abkühlt.
Die Folge dieser Abkühlung? Das Wetter in Europa könnte sich drastisch ändern.
Das hat wahrscheinlich bereits Auswirkungen auf die atmosphärische Zirkulation, verändert den Lauf des Jetstreams, verändert die Luftdruckverteilung tendenziell. Natürlich gibt es immer diese Wetterzufallsschwankung noch obendrauf. Aber eine Studie hat zum Beispiel gezeigt, dass Hitzewellen in Westeuropa häufiger werden, wenn draußen im Atlantik dieses kalte Wasser liegt, diese Kälteblase.
In diesen Kontext passt der Jahrhundertsommer 2003, als es in Deutschland über Monate hinweg nicht regnete. Oder die Hitzewelle 2015 im Sommer vor dem Pariser Klimagipfel und auch die trockenheißen Dürreperioden von 2018 und 2019 in Mitteleuropa.
Das klingt jetzt paradox, wenn man den Hollywood-Film The Day After Tomorrow zum Beispiel gesehen hat. Man denkt dann immer gleich an Abkühlung in Europa, wenn sich der Nordatlantikstrom abschwächt. Aber das ist eben höchstens dann der Fall, wenn die Strömung völlig abreißt, während eine Abschwächung einfach nur die atmosphärische Zirkulation und damit das Wettergeschehen beeinflusst. Es gibt auch eine Studie von britischen Kollegen, die darauf hinweist, dass die Sturmaktivität nach West- und Mitteleuropa hinein zunehmen würde.
Dass die Wärmezufuhr aus der Karibik völlig abreißt, hält auch Ozeanograf Martin Wisbeck für unwahrscheinlich. Doch selbst ein marginales Abschwächen dürfte gravierende Folgen haben, vor allem weil die atlantische Umweltpumpe sehr viel Kohlendioxid aus der Atmosphäre zieht und in der Tiefe versenkt.
Denn man muss immer daran denken, der Ozean hat ein Drittel des menschengemachten CO2 aufgenommen. Und in oberen Schichten ist das nun fast schon gesättigt. Das heißt, da kann nicht sehr viel mehr aufnehmen. Der tiefe Ozean aber ist sehr ungesättigt. Und tiefe Strömungen, wie zum Beispiel die nordatlantische Tiefenwasserbildung, bringt auch viel CO2
aus der Atmosphäre über den oberen Ozean in den tiefen Ozean und kann damit sozusagen weiterhin als Senke fungieren. Wenn das nicht mehr stattfindet oder auch in einem deutlich schwächeren Maße, dann werden wir für jede Tonne CO2, die wir in die Luft blasen, viel mehr in der Atmosphäre verweilen und damit der Klimawandel pro ausgestoßener Tonne schlimmer werden.
Der Gratisdienst der Natur, das Versenken großer Mengen Kohlendioxid in die Tiefen des Ozeans, ist also in Gefahr. Es hat den Anschein, als wehre sich die Erde noch nach Kräften gegen den Klimawandel, nur der Mensch selbst spielt nicht mit. Auch in der Arktis will das Eis nicht einfach so weichen. Offenbar gibt es gewisse Selbsterhaltungskräfte. Das zeigen die jüngsten Messergebnisse des Alfred-Wegener-Instituts, die im Rahmen der Mosaik-Expedition erstmals über Monate hinweg kontinuierlich gewonnen werden konnten. Geophysiker Christian Haas nennt als Beispiel kalte Luftschichten direkt über dem Eis.
Die Luft unmittelbar über dem Eis ist wesentlich kälter als die Luft in 2 oder 20 Metern Höhe, die normalerweise gemessen wird, was zu stärkerem Eiswachstum führt. Das sind die wichtigen Prozesse im Winter. Und im Sommer geht es eben auch darum, wie das Eis selber sich schützt, indem es die Luft abkühlt in seiner unmittelbaren Nähe und indem das Schmelzwasser sich unter dem Eis ausbreitet und eine Isolationsschicht zum wärmeren Meerwasser unten drunter bildet.
Die Selbsterhaltungskräfte, davon ist Christian Haas überzeugt, können das Eiswachstum in der Arktis wieder forcieren. Vorausgesetzt, der Mensch lässt es zu.
Diese ganzen Prozesse führen dazu, dass das Eis sich im Winter, wenn die Sonne ja ein halbes Jahr lang unter dem Horizont verschwunden ist in der Polarnacht und nicht zum Schmelzen des Eises beitragen kann, dass sich das Eis dann gut erholen kann. Wenn sich das Klima wieder abkühlen sollte, dann wird das Meereis auch sofort wieder wachsen. Es gibt da kein Gedächtnis, keine unumkehrbaren Veränderungen. Und das ist eigentlich eine gute Nachricht. Wenn wir den Klimawandel abbremsen und vielleicht sogar umkehren würden, dann würden wir auch das Eis retten können. Und das Eis kommt wieder zu dem Zeitpunkt, wo sich die Temperaturen stabilisieren oder abkühlen.
Der felsige Strand von Uig Sands an der Westküste der Isle of Lewis im Spätsommer 2003. Das karge, baumlose Eiland zählt zu den Hebriden einer Inselkette im Nordwesten Schottlands. Eine Anwältin genießt ihren letzten Urlaubstag bei einem Spaziergang. Sie muss sich beeilen, die Flut erreicht bald ihren Höchststand, die Brandung schleudert braun-grüne Algenknäuel an den Strand. Inmitten lauter Muscheln sieht sie etwas Blassgrünes aus dem Sand hervorlugen. Es ist ein Plastikfrosch, verwittert zwar, aber immer noch intakt. Wenn der wirklich aus dem havarierten Container stammen sollte, ist er mehr als 10 Jahre über die Weltmeere geschippert. Doch der Anwältin ist die mögliche Bedeutung ihres Fundes nicht bewusst. Sie lässt den ausgebleichten Frosch am Strand zurück. Erst später im Hotel erfährt die Urlauberin von den weltreisenden Planschtieren.
Wieder greift die eiserne Regel der Ozeanographen in den USA. Ohne Plastiktier als Beleg, keine Verifikation des Fundes. Die Forscher malen auf ihrer Karte ein Fragezeichen an die Stelle, die den Nordwesten Schottlands abbildet. Ungeklärt bleibt auch die mögliche Route des Frosches. Mit dem Golfstrom einmal um die Erde? Wäre möglich, meint Martin Wiesbeck. Wahrscheinlicher sei eine Abkürzung aus der Arktis direkt nach Europa.
Die Packeisströme gehen sozusagen an der Ostküste von Grönland lang Richtung Süden, würden dann zwischen Island und Grönland in das nordatlantische Stromsystem kommen und auch da im subpolaren Wirbel sich einsortieren. Der hat eben auch schnelle Verbindungen über Nordatlantikstrom Richtung Europa. Und dann tauchen sie da, wo Strände sind, natürlich zuerst auf in den Hebriden.
3 Jahrzehnte sind vergangen, seit die Plastiktiere bei der Überfahrt von Hongkong in die USA über Bord gegangen sind. Dass einige es in dieser Zeit bis nach Europa geschafft haben dürften, würde Ozeanograf Martin Wiesbeck nicht überraschen. Es gilt das Gesetz der großen Zahl. Bei knapp 29.000 Stück ist jeder erdenkliche Strand an den Ufern eines Ozeans ein mögliches Ziel. Angeschwemmt wurde bislang nur ein Bruchteil. Es lohnt sich also, am Strand Ausschau zu halten. Nach den gelben Enten und roten Bibern, den blauen Schildkröten und grünen Fröschen. Denn Plastik ist zäh. 100 Jahre können die Schwimmtiere locker noch schaffen. Mindestens.
Die Odyssee der Quietscheentchen, was uns Planschtiere über den Klimawandel verraten, so der Titel unseres Features von Lutz Reit. Es sprachen Luise Wolfram und Robert Frank. Die Regie führte Friederike Wicker, verantwortlich für Ton und Technik war Martin Eichberg und die Redaktion hatte Martin Meyer.